Als ich letztes Mal da war, wahrscheinlich könnt ihr euch nicht mehr dran erinnern, über was ich da gepredigt hatte, ja? Okay, über was? Über Hananias und Sapphira, über das authentisch sein, genau. Ja, darüber, dass Hananias und Sapphira in der Apostelgeschichte so getan haben, als wären sie großzügiger, als sie in Wahrheit sind. Und dass diese Tatsache, dass sie das getan haben, katastrophal war für die erste Gemeinde und dass die Folge davon war, dass sie sich quasi besser gegeben haben, als sie eigentlich in Wahrheit sind, dass sie beide sterben mussten. Und dass Authentizität und Echtsein die beste Grundlage ist für eine gesunde Gemeinde. Weil wir als Gemeinde eben das Kollektiv sind der Menschen, die schwach sind und die straucheln. Und ich möchte deshalb, bevor ich mit dem Predigtthema anfange, ganz kurz erzählen, dass es mir persönlich auch zurzeit nicht so gut geht. Es ist nicht super dramatisch, aber zurzeit, seit längerem, befinde ich mich in so einer Träge, in so einer Müdheit, ich bin schlapp. Ich sitze manchmal den ganzen Tag nur auf dem Sofa und kriege nichts gemacht, obwohl ich eigentlich Homeoffice habe. So echt anstrengend, viele Schuldgefühle und Selbstzweifel. Und ich habe mich so gefragt, darf ich dann überhaupt predigen und wie ist es und so. Und ich dachte mir, wenn ich predige, dann wenigstens authentisch, dass ihr wisst, dass es mir auch nicht so gut geht. Und es gibt eine Frage, die so ein bisschen schmerzt, die mich so beschäftigt. Und es ist die Frage, kann Gott mit mir überhaupt was anfangen? Bin ich überhaupt irgendwas zu gebrauchen? Und ich habe mich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und deswegen ist es auch das Thema der Andacht oder der Predigt heute, warum Schwäche besser ist als Stärke. Und bevor wir uns damit befassen, spreche ich noch ein Gebet. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen mit all dem, was uns bedrückt. Und ich wünsche mir, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass du uns ermutigst, alle, wo auch immer wir gerade stehen. Ja, danke, dass du da bist. Du bist der Beste, Jesus, und wir vertrauen auf dich. Amen. Manchmal hat man ja so gute Gründe oder zumindest augenscheinliche Gründe, der Meinung zu sein, irgendwie, das mit Gott und uns funktioniert gerade nicht so gut. Erweckung sieht irgendwie anders aus oder ein aufblühendes Leben, eine Gemeinde, die wächst oder irgendwie, dass ich merke, okay, wann habe ich das letzte Mal jemanden zu Jesus geführt oder so und dann diese Frage, gebraucht mich Gott, kann mich Gott gebrauchen? Ja, wie sieht es denn aus? Vor allem dann, wenn man augenscheinlich so Gründe hat zu sagen, eigentlich nicht. Ich habe irgendwie gar nichts, was ich vorweisen kann. Was haben wir denn, was wir vorweisen könnten? Und vielleicht könnte man auch sagen, zum Beispiel wenn ich auch in Gemeinden schaue, oder auch hier könnte man vielleicht auch sagen, okay, seit mehreren Jahren läuft die Gemeinde so vor sich hin und das ist nett, aber erweckt, sieht eine Erweckung so aus? Also Gott, bist du da? Arbeitest du gerade hier? Hast du was vor mit uns? Bist du bei mir in meinem Leben? Hast du was vor mit mir? Und ich glaube, also diese Antwort ist auf jeden Fall, ja, Gott hat was vor. Und wenn Gott sozusagen eine Jobbeschreibung hätte, so, was musst du mitbringen für meinen Job, den ich habe, dann sind es, glaube ich, zwei Dinge. So manchmal steht ja drin irgendwie mindestens 5 Jahre Berufserfahrung, ein Abschluss in dem Studium und was weiß ich was. Und ich glaube, bei Gott stehen zwei Dinge drin. Und das zieht sich durch. Wir werden uns das gleich anschauen. Das erste ist, was du mitbringst. Erster Spiegelstrich. Du weißt, dass du unfähig bist. Und zweiter Spiegelstrich ist, du weißt, dass Gott fähig ist. Und deswegen heißt dieses Thema der Predigt auch, warum Schwäche besser ist als Stärke. Und ich glaube, das ist so ein biblisches Prinzip. Zum Beispiel, als David gesalbt wurde zum König, ja, da kommt der Prophet und sagt, hier aus der Familie kommt der neue König und dann bringt der Vater alle Söhne, aber fängt natürlich mit dem Ältesten an. So, mit dem Größten und Ältesten, mit dem, der augenscheinlich der am geeignetsten ist so für diesen Job. Und Samuel sagt, nein, ist er nicht. Und dann kommt der Nächste, nein, auch nicht, auch nicht. Und dann gehen alle Söhne durch und dann fragt er, ja, hast du nicht noch irgendeinen? Und dann sagt er, ja, schon. Der hütet da draußen die Schafe, spielt die ganze Zeit nur auf seiner Klampe. Den gibt's noch. Und dann geht der Prophet zu ihm und sagt, ja, das ist der König. Der Schwache eigentlich, der augenscheinlich niemals der wäre, von dem man sagen würde, das wird der neue König. Oder natürlich auch ganz klassisch die Geschichte David und Goliath, ja. David, der Goliath, dieser Riesentyp, kommt dahin und alle haben Angst vor ihm, fordert das Volk raus und sagt, kommt doch her, kämpft gegen mich. Und dann kommt David und sagt, okay, ich mach's, ich kämpfe. Kriegt dann auch noch die Rüstung von Saul und sagt, das passt mir nicht, ich zieh die lieber aus und geht nur mit der Steinschleuder zu Goliath. Und dann sagt Goliath auch noch, komm her, ich will dein Fleisch den Tieren geben. Und dann sagt David, du kommst vielleicht mit Schwert und Speer, aber ich komme mit dem Herrn Zebaoth, dem Gott von diesem Volk, das du verhöhnst. Oder Jeremia. Ja, also beides Mal, also in beiden Fällen scheint es nicht so, also weiß David irgendwie, ich bin nur der Jüngste, ich habe nur eine Steinschleuder, ich weiß, ich bin unfähig, aber ich weiß, Gott ist fähig. Bei Jeremia auch, als Jeremia berufen wird, da sagt Gott auch noch ganz liebevoll, bevor ich dich schon gebildet habe im Mutterleib, habe ich dich schon erkannt oder ersehen als Prophet. Bevor du geboren wurdest, habe ich dich schon geheiligt. Und trotzdem sagt Jeremia, ich kann nicht reden. Ich bin zu jung. Also erste Bedingung, ich weiß, dass ich unfähig bin sozusagen, check. Und dann sagt Gott, also Gott kümmert sich darum, ihm zu sagen, dass Gott fähig ist, sozusagen diese zweite Bedingung. Und er sagt, sag nicht, ich bin zu jung. Denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und alles, was ich dir gebiete, sollst du sagen und fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir, um dich zu erretten und ich werde meine Worte in deinen Mund legen. Oder Jesaja, als er diese Offenbarung hat, diese Berufungserlebnis mit Gott, da sieht er Gott in so einem Thronsaal sitzen und in der Heiligkeit Gottes und plötzlich hat er Todesangst und denkt, ich muss sterben, weil ich habe unreine Lippen und ich wohne in einem Volk, das unreine Lippen hat. Ich auf keinen Fall. Ich bin dem Tod geweiht. Und dann hat er diese Vision, dass er geheiligt wird durch so eine Kohle, die seine Lippen berührt. Und also durch Gott quasi geheiligt und befähigt. Und dann sagt Gott, wen sollen wir senden? Wer wird für uns gehen? Und dann sagt Jesaja, ich, hier bin ich, sende mich. Oder Gideon. Da kommt der Gideon, drescht gerade Weizen, aber der macht es nicht draußen, wo der Wind den Spreu wegtragen kann, sondern der macht es drinnen in so einem Kelter, weil die Midianiter gerade das Land besetzen und alles rauben. Und dann kommt der Engel des Herrn und sagt, Gott ist mit dir, du tapferer Herr. Und was sagt er? Ach Herr, sagt er, Gott soll mit uns sein? Und dann sagt der Engelsherrn, doch, du sollst die Israeliten erretten. Und dann sagt er wieder, ach Herr, wer bin ich denn? Ich bin der Kleinste im ganzen Manasse und selbst in meiner Familie bin ich der Geringste. Ich nicht, ich bin unfähig. Und dann zeigt der Engel des Herrn, dass Gott mit ihm ist, gibt ihm so einen Beweis. Und dann muss Gideon ja später auch, also noch in die Schlacht ziehen gegen die Midianiter. Und dann sind 32.000 Mann kommen zusammen, um gegen die Midianiter zu kämpfen. Und dann sagt Gott, so viel brauchen wir nicht, weil Gott sagt, wenn es so viele sind, dann rechnet ihr euch den Sieg noch selbst an am Ende. Und deswegen sagt er, also Gideon sagt den Leuten, die nicht kämpfen wollen, die können gehen. Von 32.000 gehen 22.000, es sind noch 10.000 übrig. Dann sagt Gott, sind immer noch zu viele. Lass sie alle trinken und die so trinken quasi mit der Zunge, die sollen auch gehen. Nur die sich niederknien, die sollen bleiben. Und am Ende waren das 300. Es sind weniger als 1% von 32.000. 320 wären 1%. Weniger als 1%. Also sozusagen dieses Prinzip zu wissen, ich kann das nicht. Augenscheinlich sieht es eher aus, als wird es nichts. Mit dir, mit der Gemeinde, mit mir. Augenscheinlich, ich würde sagen, ich kann das nicht. Aber ich möchte daran glauben, dass Gott es kann. Und eine Geschichte, die wir uns ein bisschen genauer anschauen wollen jetzt, ist die Geschichte von Mose, wo wir das auch wiederfinden, noch ein bisschen ausführlicher, weil Mose reichen nämlich diese zwei Punkte nicht aus. Der hat dann noch ein bisschen mehr mitzureden. Ihr kennt die Geschichte von Mose, der in Ägypten groß geworden ist und nicht so wie die Leute oder die, ich sag mal, die mit ihm in seinem Jahrgang geboren wurden aus seinem Volk, hat er es überlebt, die anderen sind gestorben und er ist dann am Palast aufgewachsen, 40 Jahre, hat dann einen Ägypter umgebracht, wurde dabei entdeckt und ist geflohen in die Wüste und war dann 40 Jahre in der Wüste und er wirkt auf mich ein bisschen deprimiert und das merkt man so in dem Gespräch, als hätte er sein Volk, quasi die Israeliten und auch Ägypten einfach so hinter sich gelassen und gesagt, okay, das ist jetzt Geschichte, das ist vorbei, ich bin jetzt einfach Schafhirte. Und daran wird sich auch nichts ändern. Und dann eines Tages treibt er die Schafherde an Rand der Wüste oder über die Wüste hinaus und dort sieht er diesen brennenden Dornbusch. Der brennt, aber nicht verbrennt und er wundert sich und möchte da hingehen. Und dann begegnet er da Gott und Gott sagt ihm, zieh deine Schuhe aus, weil du stehst auf heiligem Boden. Und dann beginnt ein Gespräch mit Mose und Gott und Gott sagt, ich habe das Schreien meines Volkes gehört und ich sende dich, um dieses Volk zu erretten. Übrigens, das ist das erste Mal, dass Gott sagt, mein Volk. Ist auch interessant, dass er das im Zusammenhang mit Leid sagt. Dass er sagt, ich habe das Schreien meines Volkes gehört und sich in dem Leid mit dem Volk das erste Mal so identifiziert. Auf jeden Fall, wir können mal aufschlagen, 2. Mose 3, ab Vers 9 lese ich vor. Ja, die Hilfeschreie der Israeliten sind zu mir gedrungen und ich habe gesehen, wie sehr die Ägypter sie quälen. Darum mach dich auf den Weg, ich sende dich zum Pharao, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, herausführst. Und dann sagt Mose, sein erster Grund ist, ich bin ein Niemand. Er sagt, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen, wer bin ich schon? Also Mose weiß, ich bin unfähig sozusagen. Die erste Bedingung für die Job Description hat er erfüllt. Die zweite weiß ich noch nicht so genau, aber Gott antwortete im Vers 12, ich werde dir beistehen und dies ist das Zeichen, an dem du einmal erkennen wirst, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk der Ägypter herausführst, werdet ihr mich an diesem Berg anbeten. Interessant ist, dass Gott sagt, okay, ich gebe dir ein Zeichen, aber das wirst du erst später sehen. Auch blöd irgendwie. Man bräuchte ein Zeichen, das man jetzt hat. Und er sagt, nee, das wirst du dann später sehen. Aber Gott sagt, ich bin mit dir. Also keine Sorge, kann sein, dass du niemand bist. Darum geht's nicht. Ich bin mit dir. Und dann fragt Mose, ja, wenn ich zu den Israeliten komme, ab Vers 13, und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen dann sagen? Also, ja Gott, okay, der Gott unserer Vorfahren, aber wer bist du denn jetzt wirklich? Wer bist du, Gott, der du mit mir bist und mich sendest? Und dann sagt Gott, ich bin, der ich bin. Also in der Übersetzung, das ist die NGÜ, ich finde das so gut, wie die das übersetzen, weil grammatikalisch heißt es nicht nur, ich bin, der ich bin, sondern ich bin, der da ist. Und der da ist, der er ist, sozusagen. Also es ist so überzeitlich und gegenwärtig irgendwie. Denn man kann es ins Deutsche nicht so gut übersetzen. Ich bin, sagt die NGÜ, der da ist. Der immer da war und immer da sein wird, der nie anders sein wird. Ich bin der Gott, der Abraham gerufen hat und ihn in das Land geführt hat, ihm noch einen Sohn geschenkt hat. Ich bin der Gott, der bei Isaak war und ihr diese, die Rebekka geschenkt hat mit dieser wunderbaren Geschichte. Ich bin der Gott, der bei Jakob war, dem Fersenhalter, dem Betrüger, ja, der ausgenutzt wurde von seinem Onkel. Ich bin der Gott Josefs, der da war bei Josef und die ganze Familie vor dem Hungertod gerettet hat. Ich bin der gleiche Gott, und der ist jetzt auch da, Mose, der bin ich. Ich bin der ich bin, ich bin der da ist, der da war und immer da sein wird. Und nie und nimmer werde ich woanders sein, werde ich weg sein, ich werde auch niemals anders sein. Und für uns, also Mose hatte ja, ich sag jetzt mal, nur die Geschichte mit Abraham, Isaac, Jakob und Josef. Aber wir haben ja noch viel mehr. Der Gott, der da war, ist auch der Gott der ganzen Propheten. Der Gott von dem David, von dem ich gerade erzählt habe, von Gideon. Der Gott von Jeremia und Jesaja, von den ganzen Propheten. Der Gott von Petrus, von Johannes, von Paulus, der Gott Bonhoeffers. Der Gott, der ist immer da und der wird immer da sein. Der ist bei uns, der ist mit dir, Mose. In Ewigkeit, bei allen Christen. Ich bin, der da ist. Und vielleicht bist du niemand, aber ich denke mir, was könnte ich mitbringen, was könnte ich Gott zeigen oder beweisen, dass das, was ich mitbringe, irgendwie ins Gewicht fällt bei so einem Gott? Wen könnte Gott fragen, hey, könntest du mir helfen, ich brauche dich noch, weil du machst einen Unterschied. Also, ich glaube, da gibt es nichts. Ich glaube, ich könnte gar nichts vorweisen, wo Gott sagen würde, oh, guter Punkt, gut, dass ich dich habe, ohne dich wäre ich aufgeschmissen. Gott ist der, der da ist. Gott ist der, der fähig ist. Und für Gott scheint es jetzt in dem Gespräch so, als wäre jetzt alles gesagt. Okay, du bist niemand, macht nichts, ich bin der, der da ist. Und ich möchte mein Volk befreien. Und dann erklärt Gott Abraham jetzt, wie das abläuft. So ab Vers 16 sagt er jetzt, geh, mach das, und ich weiß auch schon, der Pharao, der wird sich wehren, ich kümmere mich darum, aber schlussendlich werdet ihr sogar mit dem Reichtum der Ägypter gehen. So, erklärt ihm den ganzen Plan. Und dann, ja, auch wenn jetzt für Gott alles gesagt ist, mehr brauchst du eigentlich gar nicht wissen, Mose. Für Mose ist es nicht so leicht. Und für mich persönlich auch nicht. Ich habe auch immer wieder eine Ausrede und denke mir so, ich weiß nicht so. Auf jeden Fall, Mose hört es alles und dann sagt er, ab Kapitel 4, ab Vers 1, sagt er, was ist, wenn sie mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern behaupten, der Herr ist dir gar nicht erschienen? Was ist, wenn sie mir nicht glauben? Ich bin nicht vertrauenswürdig. Bin ich nicht. Ich werde doch nicht ernst genommen. Ich soll reden. Die lachen mich aus. Was ist, wenn es schief geht? Und solche Gedanken kenne ich auch. Okay, Gott, ja, ich bin niemand. Okay, ich höre auch, dass du alles kannst. Aber was ist, wenn es schief geht? Was ist, wenn ich Leute in den Gottesdienst einlade und die finden das ganz komisch? Was ist, wenn ich es anfange zu tun und die Leute sagen, Manu, lass lieber? Und interessant ist, dass Gott ihm jetzt drei Antworten gibt auf diese Frage, die Abraham helfen sollen, vertrauenswürdig zu sein, weil er nicht auf sich vertraut, sondern auf Gott. Und das steht in Vers 2, da fragte der Herr ihn, was hast du in der Hand? Einen Stab, antwortete Mose, wahrscheinlich der Hirtenstab. Wirf ihn auf den Boden, befahl der Herr, und der Mose tat es, und der Stab wurde zu einer Schlange. Erschrocken wich Mose zurück. Strecke deine Hand aus und pack sie am Schwanz, forderte der Herr ihn auf. Mose griff nach der Schlange und in seiner Hand wurde sie wieder zu einem Stab. Komisches Zeichen. Später in Ägypten macht es Mose tatsächlich einmal. Er wirft den Stab auf den Boden und es wird tatsächlich eine Schlange daraus und diese Schlange frisst dann andere Schlangen auf. In dem Moment, denke ich, zeigt Gott damit auch etwas anderes. Die Schlange ist ja für uns oft so ein Bild für Sünde und für das Böse. Und da ist auch was dran. Ich denke, für Mose ist es vor allem ein Symbol der Macht. weil er kommt ja aus Ägypten, er ist 40 Jahre in Ägypten aufgewachsen und der Pharao hatte auch so eine Schlange auf seiner Krone als Symbol der Macht sozusagen. Und der Pharao beweist ja auch seine Macht, indem er die Zauberer dann quasi bittet, diese Schlangen da zu schicken. Vielleicht ist es nicht nur ein Symbol der Macht, vielleicht auch so ein Symbol oder ein Zeichen von diesem, oh, gefährlich, unkontrollierbar, lieber Respekt und weg sozusagen. Und interessant ist, dieses Unkontrollierbare, was schon fast beängstigend ist, das entsteht in dem Moment, als er das, was er kann, loslässt und sozusagen in Gottes Gegenwart, auf Gottes Befehle hin, diesen Stab, für mich wirkt es so, als ob er sagt, er ist ja so in der Gegenwart Gottes, gib ihn her, lass ihn los. Und manchmal, wenn ich mir vorstelle, Gott sagt, stell dir mal vor, du würdest mir wirklich das geben, was du kannst. Du würdest wirklich mal loslassen und mir das zur Verfügung stellen, was du kannst. Und wenn es nur ein Hirtenstab ist. Und in Gottes Gegenwart, oder wenn man sich das dann manchmal so vorstellt, dann wirkt es manchmal so überwältigend, dass man schon Angst davor bekommt. Man sagt, das ist eigentlich zu groß. Und dann weicht man zurück. Und Gott sagt, nein, pack die Sache an, Mose. In deiner Hand ist es nicht mehr als ein Hirtenstab. Du musst schlussendlich nur tun, was du tun kannst. Leiten. Jetzt halt bald nicht nur Schafe durch die Wüste führen, sondern dann ein ganzes Volk. Aber trotzdem ist es nur ein Hirtenstab. Also, Mose, du musst nur das tun, was du tun kannst. Ich kümmere mich um das Unkontrollierbare. Ich habe das im Griff. Und das Zweite, was Gott sagt, ist, weil er sagt, ja, es kann sein, dass sie dir immer noch nicht glauben. Also, im Vers 6, steck deine Hand in dein Gewand oder in dein Gewandbausch, das war so eine Brusttasche, die die so hatten, und dann gehorcht Mose, und als er seine Hand wieder herauszog, da war die aussätzig wie Schnee, sagt die Bibel, so aussatzkrank, unrein, also damals gab es ja doch dieses Gesetz noch nicht, dass Aussätzige dann raus mussten aus dem Volk, aber die Botschaft war klar, Mose, Hand aufs Herz, in dir bist du dem Tod geweiht. Und dann sagt Gott, jetzt steck sie noch einmal rein und zieh sie wieder raus und dann war seine Hand wieder rein. Und ich glaube, die Nachricht an Mose war, du selbst bist in Tod geweiht, aber durch mich bist du rein und heilig. Eine Bedingung, damit wir vertrauenswürdig sind, ist nicht nur einfach die Sachen zu tun, die wir können und den Rest Gott zu überlassen, sondern auch ein reines und heiliges Leben zu führen und uns heiligen zu lassen von Gott. Und dann ist die Frage, wenn sie dir jetzt immer noch nicht glauben, Mose, dann sollten sie dir, in Vers 9 steht, sollten sie dir aber immer noch nicht glauben und nicht auf dich hören, dann schöpfe Wasser aus dem Nil und schütte es auf den Boden. Dort wird es zu Blut werden. Ich habe mich auch so gefragt, was heißt es? Ich weiß es nicht genau, aber ich philosophiere dann manchmal so ein bisschen. Und Ägypten, die ganze Geschichte mit dem Volk Israel, also das Volk ist versklavt unter dem Pharao und Mose befreit dieses Volk und führt es ins geheißene Land. Das kann auch ein Bild sein von uns, wie wir versklavt sind unter der Herrschaft der Sünde und Jesus befreit uns und zieht uns in das Reich Gottes. Und Ägypten ist ein Bild für die Welt, für diesen christlichen Begriff die Welt. Und der Nil ist sozusagen die Lebensader dieser Welt. Der Nil ist der Grund, warum Ägypten überhaupt so reich ist, wirtschaftlichen Fortschritt hat. Das ist der Grund, ist der Nil. Ja, da ganz viel Infrastruktur findet darüber statt. Der Nil, der hat immer so Überschwemmungen gehabt und dann wieder so wie so Ebbe und Flut. Also er nennt sich, glaube ich, anders beim Nil. Aber wo konnte man dann viel anpflanzen? Der ganze Papyrus, die ganze Bildung und sowas. Alles wegen dem Nil. Und manchmal denkt man, und das sind ja die Ägypter dann auch, die Israeliten, als sie dann rausziehen aus Ägypten, erinnern die sich zurück und sagen, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Dort in der Welt, dort ist es eigentlich entspannter. Und den Gedanken kenne ich auch. Eigentlich wäre es schön, wenn ich dies und jenes hätte. wenn ich, und dann möchte ich irgendwie, keine Ahnung, reich werden oder so, oder die Anerkennung suche, oder was weiß ich was. Auf jeden Fall, die Welt, die lockt mich, die lockt mich. Und die verspricht mir das Leben. Die sagt, hier fließt der Nil, Manuel. Hier fließt der Nil. Da wirst du schlau, da kriegst du Reichtum, da ist alles, was du dir wünschst. Wäre ich bloß in Ägypten geblieben. Und Gott sagt Mose, nimm dieses Wasser vom Nil, das scheinbare Leben, und gieß es mal aus. Und dann wird es zu Blut auf trockenem Boden. Und ich glaube, die Nachricht könnte heißen, Ägypten ist für dich gestorben, Mose. Du lässt Ägypten hinter dir. Da gibt es kein Leben für dich. Dieser scheinbare Nil, der das Leben gibt, ist eigentlich der Tod. Da gibt es nichts mehr in der Welt. Vielleicht interpretiere ich da zu viel rein. Ich denke, über so alttestamentliche Geschichten darf man auch ein bisschen philosophieren. Und für mich heißt es, wenn ich vertrauenswürdig sein möchte und immer noch denke, die Leute glauben mir nicht, die nehmen mich nicht ernst im Reich Gottes, dann ja, vielleicht liegt es daran, dass ich die Welt nicht hinter mir lasse. Also die erste Ausrede, die Mose hatte, ist, ich bin ein Niemand. Die zweite Ausrede, die er hatte, sie werden mir nicht glauben. Und dann sagt er ab Vers 10, sagt Mose, ach Herr, das ist das Gleiche, was Gideon gesagt hat. Ach mein Herr, ich bin kein guter Redner, das war ich noch nie. Und auch jetzt, wo du mit mir redest, deinem Diener, ist es nicht besser geworden. Meine Worte sind unbeholfen und schwerfällig. Gott, ich kann's nicht. Und vielleicht war es auch berechtigt, in Anführungszeichen. Vielleicht kann er wirklich nicht gut reden. Vielleicht hat er wirklich gestottert oder so, ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich kann auch viele Sachen nicht. Zum Beispiel so organisieren und sowas. Das fällt mir echt schwer, das ist mühselig für mich. Ich kann das nicht. Ich kann nicht reden. Ich kann nicht organisieren. Ich kann das nicht. Jemanden über den Glauben reden kann ich nicht. Soll ich das machen? Kann ich nicht. Du wirst gefragt, willst du das machen? Nee, kann ich nicht. Nee, Gott, ich kann es einfach nicht. Und die Antwort von Gott ist eindeutig. Wer hat denn dem Menschen den Mund gegeben in Vers 11? Wer macht ihn stumm oder taub, sehend oder blind? Doch wohl ich, der Herr. Und nun mach dich auf und geh. Ich weiß schon, was du kannst und was du nicht kannst. Das weiß ich schon, das brauchst du mir nicht erzählen. Ist doch klar, ich habe deinen Mund gemacht. Ich habe deine Begabungen gemacht. Ich weiß, was du kannst und was du nicht kannst. Und er sagt, mach dich auf den Weg, ich selbst helfe dir beim Reden und zeig dir, was du sagen sollst. Ich helfe dir schon damit, mit den Dingen, die du nicht kannst. Helfe ich dir schon. Jetzt geh, geh. Gott weiß, was du kannst und was du nicht kannst. Keine Sorge, kein Stress. Er hilft dir, er hilft dir. Und dann sagt er im Vers 13, sagt Gott, ach Herr, schick doch lieber einen anderen. Ich will nicht. Ich bin ein Niemand, ich bin nicht vertrauenswürdig, ich kann's nicht. Und Gott sagt, egal, egal, zählt nicht, zählt auch nicht. Ach Herr, Keuluscht, ich will nicht, ich will einfach nicht. Schick jemand anderen. Und da denke ich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, Mose, der hat irgendwie einfach seinen Mut verloren. Seinen Lebensmut, seine Energie. Da ist einfach, Gott, schick doch jemand anderen. Bitte lass mich das nicht tun. Und Gott war ja jetzt sehr geduldig mit ihm, ja, hat sich sehr auf ihn eingelassen, gibt ihm Argumente und sagt ihm, pass auf, du kannst das Wunder tun hier mit der Schlange, schau mal, ich mach dich rein und so und ich bin mit dir und ich bin der, der immer da war und alles drum und dran. Und Mose sagt, trotzdem nicht. Und dann sagt die Bibel, da wurde der Herr zornig über Mose und sagte, du hast doch deinen Bruder Aaron. Ich weiß, dass er gut reden kann. Er ist schon unterwegs zu dir und freut sich darauf, dich zu sehen. Du kannst ihm sagen, was er den Israeliten weitergeben soll und ihm deine Worte in den Mund legen. Ich selbst werde euch beiden beim Reden helfen und euch zeigen, wie ihr vorgehen sollt. Jetzt geh, ich weiß schon, ich habe mich schon darum gekümmert, um die Dinge, die du nicht kannst. Hör endlich auf, Widerstand zu leisten. Nimm deinen Stab mit, denn mit ihm wirst du die Wunder tun, die deinen Auftrag bestätigen. Tu einfach das, was du tun kannst. Dein Stab, du bist Hirte. Mach einfach das, was ich dir auftrage. Es gibt keinen Grund, nicht zu gehen. Gibt's nicht. Gott, ich finde es so schön, dass Gott so lange mit ihm redet und es durchzieht und nicht sagt, ja gut, dann halt nicht. Stell dir mal vor, Gott hätte gesagt, ja dann halt nicht, dann nicht, dann bleiben die Israeliten dort. Gott gebraucht schwache Menschen, Leute, die denken, ich kann's nicht, ich bin's nicht, ich will nicht. Und das Ding ist nämlich, wenn man meint, man kann alles und man wär's, dann will man erstens alles selbst machen und am Ende heimst man sich so die Ehre für sich selbst ein. Also ja, habe ich toll gemacht. Und das ist schwierig immer in der Zusammenarbeit. Deswegen ist es, denke ich mir so, gut, dass Gott so Leute benutzt wie Mose und wie Jesaja, wie Jeremia und so weiter. Und selbst Paulus, der hält von sich auch nicht so viel. Im 2. Korintherbrief, da sagt er einmal so in dem Sinne, ihr gebt da die ganze Zeit an, ihr blustet euch die ganze Zeit auf mit eurer Geistlichkeit. Ich könnte da auch mitmachen. Ich könnte da auch mitmachen. Und dann gibt er so ein bisschen an, wie geistlich er ist und sagt so, ey, ich komme so doof vor. Ich komme so blöd vor, in meinen Worten. Weil eigentlich kann ich mich nur meiner Schwachheit rühmen, sagt Paulus. Ich habe doch nichts, was ich euch zeigen kann. Nur wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und Jesus selbst sagt es ja auch, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Die, die meinen, sie können sehen, denen ist auch nicht großartig zu helfen. Ja, sondern die Kranken brauchen den Arzt. Und in den Seligpreisungen sagt er das auch, selig sind die Armen, die Schwachen, die Trauernden. Im Erstgründerbrief steht, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt. Und was in der Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt. Und dass wahre Größe in der Schwäche erst sichtbar wird, das zeigt Gott selbst am allermeisten am Kreuz. Wer hätte gedacht, dass so ein krepierender, wahrscheinlich nackter Mann am Kreuz die Größe und Herrlichkeit Gottes widerspiegelt? Und ich glaube, mit unserem Verstand, da können wir das nicht verstehen, dass Gott sich in diesem Moment eindeutig offenbart, das augenscheinlich aussieht wie das Widerwärtigste wahrscheinlich, was es so gibt auf dieser Welt. Wer hätte gedacht, dass das der größte Triumph der Menschheit ist? Wir können augenscheinlich die Dinge gar nicht abschließend bewerten, wenn wir irgendwie sehen, ist es jetzt brauchbar oder nicht? Hat Gott noch was vor mit der Gemeinde oder nicht? Wie sollten wir das denn bewerten? Aus Gottes Perspektive sieht die Sache immer komplett anders aus. Jesus hat nie einen Krieg geführt, er war kein Politiker, der hat nie ein Buch geschrieben. Jesus hat nicht mal irgendwie studiert oder so, der war kein Staatsmann, der kommt aus so einem Wüstenstaat und damals auch noch aus so einer kleinen Familie, unbedeutend irgendwo geboren in so einem Ort, den man irgendwie Drecksloch nannte. was ja damals wichtig ist, wo kommst du her, was hast du für eine Familie, ist nur 3 Jahre lang eigentlich unterwegs mit ein paar Teenagern und wird dann auch noch umgebracht und hingerichtet. Kein Gandhi, kein Cäsar, kein Newton, nichts Besonderes getan, keinen großen Einfluss irgendwie auf die Welt gehabt. Und doch hat er die Ewigkeit verändert. Das Größte, was jemals getan wurde. Und wenn ich diesen Jesus am Kreuz sehe, dann macht es mir Mut und es steckt mich an, nicht nur selbst authentisch zu sein und zu sagen, okay, ich kann es echt nicht, sondern auch Gott zu vertrauen, dass er in meiner Schwachheit stark ist. Weil so ist Gott. Deswegen, ich wünsche mir, dass wir Christen wirklich echt sind und authentisch sind, auch dann, wenn wir schwach sind, dass wir einfach füreinander beten und da sind und dass wir daran glauben, dass wir es nicht leisten müssen, sondern dass Gott alles in der Hand hat, dass Gott der ist, der da ist. Deswegen, hast du es drauf? Nein, wahrscheinlich nicht. Ist auch nicht schlimm. Gott hat es drauf. Amen.